Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch sagen für die freundliche Begrüßung. Heute ist sozusagen mein Großkampftag, deshalb bin ich natürlich angemessen angezogen in meinem Suffragettenkleid. Ich habe auch noch was mitgebracht, wenn auch von jemand ihr noch ein Interesse hat, sich diese Ausstellung anzugucken zu den 10 Wahlkämpferinnen, die auch von der Ausstellung, die vom Stadtmuseum gemacht wurde. Wir haben die jetzt heute Nachmittag um 17 Uhr eröffnet im Monatsbau der Universität. Die wird aber da knapp 4 Wochen lang stehen, ist eben öffentlich zugänglich. Insofern kommen Sie da ruhig vorbei und gucken Sie sich die an. Ich gebe Ihnen einfach auch mal Flyer dafür durch, dass Sie auch noch mal wissen, wo es sagen stattfindet.
Wir haben sie schon.
Ja, gut, ich bin ja gebeten worden, heute an diesem sehr historischen 9. Februar da mit einem Thema so ein bisschen Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu geben. Wir sind noch längst nicht am Ziel. Damit verbindet sich natürlich immer die Frage, wo kommt man denn her? Was war das Ziel? Wie kann es denn eben auch weitergehen? Und ich finde das sehr positiv, dass jetzt tatsächlich dieses 100-jährige Jubiläum gerade zu einem Gelegenheitsfenster wird, sehr aktiv über Frauen in der Politik zu reden, über ihre Unterrepräsentation in den Parlamenten. Was können wir eigentlich tun? Wie kommen wir da eigentlich hin, um eine bessere Repräsentation auch zu erreichen? Und da gibt es ja nicht nur Brandenburg war ja gerade der Hinweis, sondern ja auch die Diskussion, die gerade in der Wahlrechtskommission des Bundestages geführt wird, weil das Bundestagswahlrecht müssen wir reformieren und dann die Frage ja aufgeworfen wird, sollte man dabei eben auch den Zugang zu Frauen zur Politik, also eine Quote einführen, und das ist ja jetzt auch die letzten Tage von fraktionsübergreifend von Frauen aus dem Bundestag sehr intensiv diskutiert worden. Ich werde es jedenfalls weiter verfolgen. Ja, wo kommen wir eigentlich sozusagen her? Ich will zunächst erst noch mal einen kleinen Ausblick machen. Wir haben inzwischen eine sehr, sehr intensive Forschung zu Quoten in der Politikwissenschaft, und das ist etwa eine aktuelle Karte aus einem der Projekte zu Quoten, die sozusagen aufzeigt, wo haben wir denn welche Art von Quoten auf der Welt, und da können Sie zumindest an den bunten sehen, dass es doch viele Staaten gibt auf der Welt, also ungefähr 100 Staaten derzeit, die Quoten haben. Das sind unterschiedliche Arten von Quoten. Hier dieses grünliche, das sind die Political Parties, also die Parteiquoten, die freiwilligen Quoten. Sie sehen aber auch sagen, an diesen dunkelblauen hier, dass wir auch inzwischen viele Staaten haben, die gesetzliche Quoten eingeführt haben. Und anders als man das vielleicht manchmal denkt, dass Europa immer da am fortschrittlichsten ist, ist nicht der Fall, sondern in Lateinamerika wurden die ersten Quoten eingeführt. Entschuldigung, das ist besser sichtbar noch. 1991 Argentinien war das erste Land, was eine Quote eingeführt hat. Wenn man sagen, im zweiten Schritt auf Europa guckt, das ist hier sozusagen der Ausschnitt, auch da kann man sehen, dass es hier einen großen Teil von Ländern gibt, die unter den EU-Staaten die Quoten haben, 21 Staaten insgesamt, davon knapp die Hälfte, 10 Staaten derzeit mit gesetzlichen Quoten. Ich habe sie hier aufgeführt, dahinter sehen Sie den gerade aktuellen Anteil von Frauen im nationalen Parlament. Sie sehen aber auch daran, dass hier auch trotz Quote, wenn Sie sich Griechenland gucken, 18,7% Frauenanteil, dass wenn wir über Quote reden, dass man immer auch gucken muss, über welche Quote reden wir, weil es da sehr unterschiedliche Quoten auch sozusagen gibt im Hinblick auf sozusagen die Höhe. Das ist nämlich nicht unbedingt 50%. Griechenland hat zum Beispiel nur eine 33% Quote und hat keine Sanktionen, wenn man sich nicht dran hält, was passiert. Man ist sogar selbst hier weit von den 33% entfernt. Man hat keine Vorgaben im griechischen Gesetz für die Platzierung von Frauen und Männern auf Listen. Auch in anderen Ländern sehen wir das so sagen, da die Zahlen sehr unterschiedlich eben sind. Ein Gegenbeispiel, wir haben in Schweden kein Quotengesetz, wir haben teils eben Parteiquoten in Schweden. Schweden hat ohne Quoten einen Anteil von ungefähr 45% Frauen im Parlament. Also gibt durchaus sozusagen auch andere Wege dazu. Und die Unterschiede sind auch sozusagen an diesen drei wird es groß, wo das mal verglichen wird, wie hoch ist denn sozusagen durchschnittlich der Anteil von Frauen in den Parlamenten, wenn man jetzt keine Quoten hat, Parteiquoten oder legislative Quoten. Das ist jetzt hier allerdings sozusagen im globalen Maßstab, da sieht man, die Unterschiede sind gar nicht unbedingt so riesig groß. Allerdings ist das jetzt nicht nur Europa, sondern das ist hier sozusagen an einer größeren Dimension. Da sind noch ein paar andere Nicht-EU-Staaten auch mit eingerechnet. So, also die aktuelle Debatte, die wird eben, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr intensiv geführt, sowohl auf Bundesebene, aber auch im Hinblick auf Länder und Kommunen, weil auch in den Kommunen haben wir ja üblicherweise einen sehr niedrigen Frauenanteil. Und man muss sagen, auch gerade die Paritätsdebatte, die wir in Frankreich gehabt haben und das Paritätsgesetz ist seit gut 10 Jahren auch etwas, was intensiv die deutsche Debatte eben mitbestimmt. Deshalb werde ich da gleich auch nochmal drauf eingehen, wie das eigentlich aussieht. Und wir haben, wie gesagt, gerade tatsächlich dieses Gelegenheitsfenster, weil es auch vor dem Hintergrund dieses 100-jährigen Jubiläums viele Aktivitäten aus der Zivilgesellschaft gegeben hat, auch aus der Wissenschaft, also der Deutsche Frauenrat sehr intensiv ist da seit geraumer Zeit mit einer großen Kampagne. Es gibt vom Deutschen Juristinnenbund eine Kampagne seit geraumer Zeit, vor allen Dingen die Kollegin Silke Laskowski aus Kassel ist da sehr aktiv mit Vorschlägen, weil man braucht natürlich auch diesen juristischen Sachverstand, um gegen die verfassungsrechtlichen, parteienrechtlichen Argumente da auch Gegenargumente zu entwickeln und die einzuschätzen. Wir haben ja auch dieses Gelegenheitsfenster, weil dieses 100 Jahre die Gelegenheit ist, mal zu bilanzieren. Und wir hatten jetzt ja, wissen Sie alle, im Bundestag nach der Bundestagswahl 2017 eine rückläufige Entwicklung von 37% auf 31% Frauenanteil. Also das, was wir immer so lange angenommen haben, oh, es kann eigentlich nur bergauf gehen. Es gibt eben Gründe, warum es auch dann wieder bergab gehen kann. Wir haben in vielen Bundesländern eher eine Stagnation. Baden-Württemberg ist dafür ein beredtes, schlechtes Beispiel mit nur 25% oder knapp 25%. Und wir haben auf der kommunalen Ebene, wenn man sich bundesweit die Daten anguckt, eine teils dramatische Situation mit wenig Frauen in den kommunalen Parlamenten, auch sehr wenige Bürgermeisterinnen auch in Deutschland. Und wir haben eben, weil wir sowieso die Diskussion haben über die Wahlrechtsreform, gibt es hier dieses Gelegenheitsfenster. Und das wird auch an den beiden Beispielen nochmal deutlich. 100 Jahre auch Merkel, Bundeskanzlerin, bei der offiziellen Veranstaltung sich dazu geäußert haben, weil klar die Bilanz, die gezogen wird, wir haben seit den 80er Jahren zumindest in einem Teil der deutschen Parteien Quoten, die haben zu einer Verbesserung geführt, aber eben kommen deutlich an ihre Grenzen, weil sie auch nicht für alle Parteien durchgesetzt sind. Wir haben jetzt sozusagen hier für diese Forderungen nach Parität auch eben fraktionsübergreifende Initiative. Also auch hier hat sich dann die Bundeskanzlerin in ungeahnt offener Weise dann durchaus sagen als Paritätsbefürworterin bekannt, ne? Dass Frauenanteil in den Parlamenten eine elementare Frage unserer Demokratie, neue Wege beschreiten müssen, neue Formen der Politik, Formate, die in unser Jahrhundert passen. Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein, Parität überall. Also durchaus ungewohnt offen, dass sich hier Bundeskanzlerin Merkel hier für Quoten ausspricht und jetzt die letzten Tage eben, das ist von gestern, diese parteiübergreifende Initiative aus dem Bundestag heraus, an der alle Fraktionen beteiligt sind, außer der AfD. Da gibt es allerdings von den anderen auch kein großes Interesse, die daran zu beteiligen, aber es gibt auch kein Interesse von Seiten der AfD-Frauen, weil sie das für überflüssig halten. So, wenn man jetzt über Quoten eben diskutiert, gibt es eine ganze Reihe Dinge, die man beachten muss dazu, nämlich, das war vorhin ja schon der Einstieg, welche Quoten gibt es, ich werde ja gleich dann über die gesetzlichen Quoten reden. Die Frage, die immer ganz zentral ist, wenn eine Quote wirksam sein soll, muss sie natürlich an das Wahlsystem angepasst sein. Wir haben grundsätzlich zwei Typen von Wahlsystemen, Verhältniswahlsystemen, Mehrheitswahlsysteme. Wir kennen das aus Deutschland natürlich gut, weil wir sagen, beides miteinander vermischt haben, zumindest bei den Bundestagswahlen ist das der Fall. Da ist es so eine Mischform. Ein wichtiger Punkt beim Wahlsystem ist auch immer die Wahlkreisgröße. Weil das natürlich einen Effekt hat, wenn ich große Wahlkreise habe, sprich, das ist darauf bezogen, wenn ich Wahlkreise habe, in denen 10 Mandate errungen werden können zum Beispiel. Oder wenn Sie für die, wir haben ja die Europawahl vor der Tür, bei der Europawahl ist die ganze Bundesrepublik ein Wahlkreis, aus dem 96 Mandate gebildet werden. Dann hat das andere Effekte dann auch auf die Listen und auch auf die Platzierung auf den Listen von Frauen. Die Höhe der Quote ist wichtig, habe ich vorhin schon zu sagen angeführt. Quote heißt nicht immer 50% Quote. Wir haben auch gesetzliche Quoten, die sehr viel niedriger angelegt sind. Ganz zentral auch die Frage der Ausgestaltung, vor allen Dingen der Platzierung. Gibt es Vorschriften für die Platzierung? Reißverschlussverfahren ist eines, was nicht immer praktiziert wird. Aber auch da ist dann die Frage, ist das der Fall? Und wenn nicht, wie wird es auch sanktioniert? Also gibt es strafende Sanktionen oder gibt es Anreizsysteme? Sozusagen in dieser Treppe da rechts sieht man so verschiedene Möglichkeiten von Sanktionen, von Empfehlungen, Anreize zu setzen, möglicherweise auch monetäre Anreize. Dann auf der anderen Seite finanzielle Sanktionen bei der Partei. Wahlkampfkostenerstattung, da komme ich gleich bei Frankreich nochmal zu, und auch die Möglichkeit, gegebenenfalls eine Liste, die sich nicht daran hält, zurückzuweisen, die wird einfach nicht zugelassen. Also das ist natürlich die allerschärfste Sanktion, die es dann auch gibt. Und man sollte auch den letzten Punkt nicht dabei außen vor lassen, dass es auch bei Einführung von Quoten wichtig ist, Maßnahmen zu entwickeln, Maßnahmen, die die Parteien unterstützen, auch bei der Rekrutierung von Frauen, die auch sozusagen Frauen unterstützen, die kandidieren wollen, die aber auch sozusagen Akzeptanz in der Öffentlichkeit dafür schaffen, weil wir haben natürlich sagen, die Quote ist nach wie vor ein umstrittenes Thema. Und das ist sie auch in Frankreich, auch bis heute durchaus in Teilen gewesen, auch sagen nach fast 20 Jahren ihrer Einführung, ja. So, bevor ich dann zu Frankreich komme, sozusagen noch ein Blick eben auf den Bundestag. Ich habe es vorhin schon eben angeführt, im Bundestag kann man sehr deutlich sehen, wir haben ab hier in den 80er Jahren, seit 83 diesen Anstieg, 87, der liegt daran, dass die Grünen in den Bundestag eingezogen sind, die von Anfang an eine Quote hatten und dadurch die Wirkung erzielt wurde, dass auch andere Parteien, also dann als nächstes die SPD und dann natürlich ab den 90er Jahren, sagen die, das was heute die Linke ist, plus sozusagen die Vorgänger der Linken auch Quoten eingeführt haben. Deshalb haben wir hier sozusagen den Aufwuchs und auf andere Parteien hat es dann auch nochmal gewisse Anreize durchaus gesetzt, aber eben der Knick am Ende, der daran liegt, dass die FDP wieder dabei ist, die nur einen Anteil von 22,5% Frauen hat, strikt gegen Quoten ist, die AfD natürlich mit nur 10% Frauenanteil in der Fraktion, aber auch die CDU hat einen niedrigen Frauenanteil, der unter 25% liegt, was an den Direktmandaten da liegt, weil die Direktmandate, die aussichtsreichen Direktmandate gehen in der Regel an Männer. So, deshalb muss man auch dann über die Ausgestaltung des Wahlrechts dann eben reden, wenn man das mit erfassen will. Ja, so, machst du nochmal weiter. Landtag, hier auch vielleicht im Vergleich nochmal. Der Landtag Baden-Württemberg, der jetzt zwar gerade den höchsten Anteil hat mit 24,5%, aber gleichwohl, das ist sozusagen die nächste Folie, da auch nochmal Platz 16 unter den deutschen Landtagen. Hier Thüringen mit 40,6% und Brandenburg, was jetzt eben die Quote eingeführt hat. Ob sie verfassungsrechtlich Bestand hat, muss man sehen, 46,4%. Und wir haben, das habe ich am Ende mit diesen Punkten markiert, in vielen Landtagen derzeit eine aktive Diskussion über Paritätsgesetze. Wir haben teils auch Koalitionsverträge, in denen ein solcher Prüfauftrag drinsteht. Also, und Sie wissen ja, auch in Baden-Württemberg war das ja eigentlich sozusagen mit drin, ist aber ja gekippt worden. So, wenn man uns sich jetzt im nächsten Schritt tatsächlich jetzt mal Frankreich anguckt. Zunächst erstmal sehr kurz zur Geschichte in Frankreich. Frankreich ist ganz spät erst das Frauenrecht eingeführt worden. Also die haben dieses Jahr erst 75-jähriges Jubiläum, noch nicht das 100. Das wird noch einige Zeit dauern. Und das, was sozusagen für die Diskussion in Frankreich zentral gewesen ist, ist nämlich, wie kann eigentlich eine Quote zusammenpassen mit diesem republikanischen Verständnis der Unteilbarkeit der Nation und der Unteilbarkeit sozusagen des Citoyens, also die Idee der Egalität, der Gleichheit aus der Französischen Revolution, die dann sagen, hinterfragt wird durch eine Quote, weil Quoten eben deutlich machen, wir haben de facto hier keine Gleichheit. Und sie sagen, das Citoyen ist eben nicht einfach ein geschlechtsloser Bürger, sondern es setzt Frauen und Männern. Also deshalb hat das sagen dazu geführt, dass die Diskussion in Frankreich durchaus lange sehr mühsam war, seit den frühen 90er Jahren erste Versuche auch keinen Erfolg hatten. Und dann 1996 dieses Manifest für die Parität wichtig gewesen, um hier nochmal einen anderen nationalen Diskurs reinzubringen, weil da hieß es immer auch nicht Quote, sondern Parität, das packt sich besser ein. Ne? Egalité, Liberté, Egalité, Parité. Und das ist sozusagen genau für dieses republikanische Verständnis in Frankreich dann eben auch wichtig gewesen, was den Diskurs verändert hat. Gab aber auch von Seiten sagen der verschiedenen Parteien in Frankreich starke Vorbehalte. Es gab auch sagen vom Verfassungsrat in Frankreich massive Vorbehalte dagegen. Erfolgreich war es dann aber 1999 tatsächlich die Verfassung der 5. Republik zu verändern. Wir haben darin eben vereinbart den Passus, dass es hier darum geht, tatsächlich den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu Wahlmandaten und Ämtern und auch weitergehend zu Führungspositionen im beruflichen und sozialen Bereich zu sichern. Und also das Parität tatsächlich als eine Verfassungsnorm festgeschrieben. Und da ist vielleicht auch schon sozusagen Ausblick, wenn man den ganzen Quotengegnern in Deutschland begegnen will mit, ist nicht verfassungskonform, wir ändern ziemlich oft unser Grundgesetz. Da steht inzwischen alles Mögliche, Kleinteilige drin. Man könnte natürlich eine Grundgesetzänderung machen, in der man sozusagen festschreibt und nicht nur implizit über Artikel 3.2 Gleichberechtigung plus Staatsauftrag zur Frauenförderung. Dann hätte man zumindest das Argument, wenn es dann Bestand hätte vom Bundesverfassungsgericht, damit ausgehebelt. Ja, in Frankreich war es jedenfalls durchaus auch umstritten, ist aber Verfassungsnorm 2001 dann als erstes Land auf der Welt ein Paritätsgesetz mit einer tatsächlich 50-50 eingeführt. Das hatten die anderen nicht. So, und wir haben aber, das zeigt auch, wie umstritten es war, unter der konservativen Regierung 2003 gab es dann auch Aufweichungen der Regel, aber nachfolgend, Sie sehen 2007, 2013, 2014, wir haben da durchaus eine Reihe von Wahlrechtsreformen in Frankreich gehabt, die genau darauf abzielten, dann auch unter der sozialistischen Regierung dann auch sozusagen dieses Paritätgesetz nochmal zu schärfen, auszuweiten und auch in den Sanktionen zu schärfen. Und das werde ich jetzt sozusagen im nächsten Schritt nochmal sagen, zeigen, weil dann jetzt auch hier gemacht wurde, dass es die Vorgabe gab für die alternierenden Listen. Vorher gab es das am Anfang auch nicht, da sind die Frauen eher ans hintere Ende der Liste gesetzt worden. Dann hatten sie auch wieder keine Chance. Und eben auch sozusagen die Frage, für welche Wahlen gelten das, weil wir in Frankreich für unterschiedliche Wahlen unterschiedliche Wahlsysteme haben. Das haben wir sozusagen auch hier im Bundesland so ein bisschen, insofern ist uns das nicht ganz, ganz fremd, aber es heißt dann eben die Frage, wie verständlich ist dann das Wahlsystem und wie kriegt man dieses Quotengedanken dann angepasst. Und ich habe dazu sagen, kleinen Überblick, also wir haben Mehrheitswahlen in Frankreich, absolute, also dass es dann auch gegebenenfalls einer Stichwahl bedarf, weil man muss über die 50% kommen. Und wir haben aber auch Verhältniswahlen und das Relevante sind natürlich immer auch sagen, die Wahlen für die Nationalversammlung, diese Mehrheitswahlen, da hat man dann eben eingeführt, wenn eine Partei in mehr als 50 Wahlkreisen antritt, muss das insgesamt dann quotiert sein, man darf davon 2% abweichen, wenn man mehr abweicht, gibt es die finanziellen Sanktionen, die sind verschärft worden, also aus der Wahlkampfkostenerstattung, Parteienfinanzierung kriegt man dann weniger Geld, wenn man stark davon abweicht. Das hat gleichwohl dazu geführt, dass die Konservativen in Frankreich lange durchaus einige Millionen gezahlt haben, weil sie nicht aktiv Frauen rekrutiert haben, keine entsprechenden Listen hatten. Also da war sozusagen das finanzielle Sanktionsinstrument noch nicht scharf genug, während hingegen der Front National nicht auf das Geld verzichten wollte. Die haben eine sehr aktive Politik der Rekrutierung von Frauen gehabt, weshalb der Front National sich an die Quote hält und viele Frauen eben hat, auch wenn einem das vielleicht als Partei nicht gefallen mag, aber die haben das an der Stelle sozusagen geschafft. Bei anderen Wahlen, Departements, Wahlkreiswahlen hat man dann solche Tandemlösungen gefunden, wie die auch jetzt für das deutsche Mehrheitswahlrecht diskutiert worden. Das heißt im Prinzip dann, also eine Option, die da diskutiert wird, ist weniger Wahlkreise, dafür kandidieren zwei Personen, immer ein Mann, eine Frau. Und dann gibt es unterschiedliche Optionen. Man kann mit einer Stimme beide wählen, wählt man also immer dieses Paar. Oder eben auch sozusagen, man kann auch mehrere Stimmen haben, die man dann gegebenenfalls verteilen kann, auch über Listen hinweg verteilen kann, muss aber mindestens eine Frau wählen. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung. Jedenfalls hat man hier das auch dann sozusagen eingeführt, dass man hier diese Tandemlösung hat. Wir haben aber auch eine Reihe von Wahlen, Verhältniswahlsystem, die Wahl fürs Europäische Parlament. Deshalb hat man einen hohen Anteil von Frauen eben im Europäischen Parlament, aus den französischen Parteien, teilweise für die Senatswahlen, weil da geht es wieder nur für Departements, aus denen mindestens 4 Senatoren gestellt werden. Also wenn es weniger sind, geht es auch wieder nicht. Regionen und Kommunen. Und auch da gab es eine interessante Veränderung, weil am Anfang galt das im Hinblick auf Kommunen nur für Kommunen, mit mindestens 3.500 Einwohnerinnen. Nun muss man wissen dazu, dass in Frankreich weit über 90% der Kommunen weniger als 3.500 Einwohner hatten. Also der größte Teil der Kommunen war außen vor. Es gibt aber sozusagen nach den neueren Nachjustierungen gilt das inzwischen auch für Kommunen ab 1.000 Einwohner. Also sind jetzt sozusagen die allermeisten da tatsächlich erfasst. Und da gibt es dann solche Lösungen. Also wenn da 6 Leute auf der Liste sind, müssen nicht sozusagen alterniert, aber unter den 6 müssen 3 Frauen sein. Das könnte auch sein, dass die dann 4 auf Platz 4, 5 und 6 sind. Aber immer nach 6er-Blocks gerichtet, damit sie nicht alle nach hinten kommen, wenn es größere Parteien wären, aber sagen in diesen Blocks. Und hier gab es im Hinblick auf diese Wahlen auch zunächst keine Sanktionen. Und da sind aber die Sanktionen erheblich verschärft worden, weil es dann nämlich nicht nur um finanzielle Sanktionen geht, sondern Zurückweisung von Listen. Also, und das ist sagen sehr effektiv gewesen, weil man nämlich sehen kann, vielen Dank, Anne, dass du das so sagen machst, weil ich meinen Präsenter jetzt auch wirklich dabei habe. Weil Sie sozusagen hier sehen können, für den Zeitraum 2000 bis 2016 der Frauenanteil in Prozent, wie der sich entwickelt hat. Und da kann man durchaus sehen, jetzt hier bei den Gemeinderäten, dass für diejenigen, für die die Parität gilt und für die, die nicht gilt, dass es hier einen Unterschied gibt. Dass es aber auch sozusagen bei den Departements, wo es die Regeln gibt, mit diesen Tandemlösungen, da ist man deshalb jetzt auf 49,5%. Bei den Regionen mit den starken Regeln ist das sagen hochgegangen. Nationalversammlung hingegen sehr viel langsamer. Und auch beim Senat kann man sehen, bei denen, die mit Parität sind, dass wir da doch einen deutlich höheren Anteil haben. Also hier sind manchmal zwei Zahlen eben drin, weil da nicht alle auf einmal gewählt wurden, weil es dann zwei Wahlen in der Zeit gegeben hat. Und auch beim Europäischen Parlament sehen Sie, dass das sozusagen beachtliche Zahlen sind. Also insofern kann man durchaus sagen, die Paritätsregeln sind hier effektiv in Frankreich. Und im Hinblick auf die Nationalversammlung zeigt sich eben aber auch, hier, es hat ein bisschen gedauert, die Pfeile, also als das Paritätsgesetz 2001 eingeführt wurde, dann eben bei den nachfolgenden Wahlen, da sehen wir diesen kleinen Knick, dann macht den Aufwuchs nach oben und zuletzt aber den großen Aufwuchs, weil hier sind wir immer noch unter 20%, dann auf 27 beziehungsweise jetzt 40%. Das hängt damit zusammen, dass wir eine andere parteipolitische Zusammensetzung haben, weil nämlich vorher unter den Sozialisten das ernster genommen wurde als unter den Konservativen davor. Und jetzt zuletzt für Macron und seine En Marche-Bewegung ist das ein zentraler Punkt gewesen, seines ganzen Modernisierungsprogramms ganz stark auf Frauen zu mobilisieren. Deshalb gibt es einen sehr hohen Anteil eben auch in der Fraktion En Marche. Deshalb haben wir da diese hohen Zahlen, sodass Frankreich inzwischen weltweit gesehen gerade auf Platz 14 liegt. Während wir in Deutschland gerade auf Platz 47 liegen. So. Ich werde noch ein paar Worte zu Brandenburg sagen, das, was jetzt beschlossen worden ist. Brandenburg hat wie die meisten Bundesländer ein Wahlsystem, was im Wesentlichen dem der Bundestagswahl entspricht, mit Erst- und Zweitstimme. Es gab auch in dem ursprünglichen grünen Vorschlag für ein inklusives Paritätsgesetz eine Quotenregelung für beides, sowohl für die Direktmandate, für die Mehrheitswahl, also als auch für die Listenmandate. Das für die Wahlkreismandate war mit dieser Option versehen. Nur noch halb so groß, also die Hälfte der Anzahl der Wahlkreise, dafür doppelt so große und immer diese Tandemlösung. Das konnte sich nicht durchsetzen, hat verschiedene Gründe, hat auch mit dem Widerstand sozusagen in der CDU mit zu tun, hat auch damit zu tun, in Brandenburg gab es auch vom brandenburgischen Parlament, vom Beratungsdienst des Parlaments ein Gutachten, was des wissenschaftlichen Dienstes, was die Quotenregelung insgesamt sehr kritisch und als verfassungswidrig eingeschätzt hat. Deshalb war klar, da kriegt man ein Problem, sodass sich dann eben die SPD-Linke Regierung dann dafür entschieden hat, sozusagen auf diese Quotenregelung der Listenmandate zu gehen. Und die hat man durchgesetzt, verpflichtend mit dem Reißverschlussverfahren, schärfste Sanktionen, Zurückweisung der Liste, auch mit einer Möglichkeit, dass dann auch Bewerber gestrichen werden können. Also wenn man jetzt eine Liste hätte, wo dann doch drei Männer hintereinander sind, dann könnten die Plätze leer gelassen werden, die könnten dann gestrichen werden. Also schon auch scharfen Eingriff. Es soll nicht zur nächsten Wahl in Kraft treten, Ende dieses Jahres wird ja in Brandenburg gewählt, sondern erst Juni 2020, was auch eine Möglichkeit dann bietet, tatsächlich nochmal die Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen. Das ist jetzt zu erwarten. Die FDP und die Piratenpartei hatten ja sofort angekündigt, auch dagegen zu klagen. Ich würde mal vermuten, dass die AfD sich einer Klage auch anschließen wird. Also die Beschwerden sind angekündigt, müsste jetzt mal entschieden werden. Und dann ist die Frage, welche Wirkung hat das? Das wird natürlich auf die Diskussion in den anderen Bundesländern dafür eine wichtige Rolle spielen. Es wird auch für die Diskussion im Bund weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Also, wenn ich sozusagen mal ein Fazit, ich werde es mal als Endfazit erstmal machen, nicht als Zwischenfazit hier. Es gibt sozusagen wichtige Vorteile natürlich einer gesetzlichen Quote, weil deutlich ist, sie ist dann für alle Parteien verpflichtend. Wobei es auch sozusagen in Brandenburg für die Frauenpartei zum Beispiel eine Ausnahme gibt. Die können weiterhin auch nur Frauen haben. Die müssten jetzt sonst umgekehrt natürlich genau Männer rekrutieren. Ne? Aber es ist erstmal für alle Parteien sonst verpflichtend. Auch für die, die es bisher eben nicht haben. Es ist sowas, was die Kollegin Dahlerück mal als Quotenforscherin als Fast Track, also als Überholspur bezeichnet hat. Die Zahlen in Frankreich machen das deutlich, dass es da einen wichtigen Effekt hat, aber auch immer noch mal so parteipolitische Effekte dazukommen müssen, um dann wirklich zu wirken, dass man sich nicht auch daraus stehlen kann. Und ich würde sagen, bei der Parité ist sozusagen auch die demokratietheoretische Begründung eigentlich nochmal die stärkste und wird auch explizit hier formuliert. Gibt aber eine Reihe von Herausforderungen, weil es gibt natürlich auch demokratietheoretisch eine Kritik daran, auch aus der Parlamentarismustheorie eine Kritik daran, dass das letztlich eine Einschränkung der Entscheidungsmacht der Wähler und Wählerinnen sei, dass es hier sozusagen Vorschriften gibt, wer dann eben gewählt werden soll. Es gibt die parteienrechtlichen Vorbehalte, dass man da in die Freiheit, der innere Freiheit der Parteien eingegriffen wird. Es gibt die verfassungsrechtlichen Vorbehalte, also auch ist das eine Ungleichbehandlung von Männern. Wie ist die verfassungsrechtlich dann zu interpretieren? Das sind offene Fragen. Und dann natürlich die ganzen praktischen Dinge, optimale Anpassung ans Wahlsystem, muss man immer sozusagen diskutieren. Und das ist gerade im Kontext der Besonderheiten des Wahlsystems in Baden-Württemberg, sowohl kommunal als auch auf Landesebene, nicht ganz einfach, das eben, wenn man das will, dann entsprechend auszugestalten. Ein letzten Punkt, auf den ich aber dann nicht weiter eingehen werde, ist, dass die Quote eine ist, die auf eine Dimension von Repräsentation abzielt, nämlich dessen, was wir als deskriptive bezeichnen, also letztlich auf die quantitative. Wir nehmen bei der Quote ja erstmal Männer und Frauen als soziale Großgruppen und argumentieren, Frauen sind eine Gruppe, sind die Mehrheit der Bevölkerung sogar, deshalb sollten sie auch 50% eben dann entsprechend in den Parlamenten vertreten sein. Aber die Frage ist natürlich, wie wirkt sich das auch auf andere Repräsentationsdimensionen aus? Also was bedeutet das für das, was wir als substanzielle Repräsentation bezeichnen? Wenn man es ganz einfach runterbricht, wenn mehr Frauen in den Parlamenten drin sind, machen die dann auch eine frauenfreundlicher oder geschlechtersensiblere Politik? Was kommt dabei raus? Ist das positiv? Wirkt sich das auf die Art der Politik aus? Wirkt sich das darauf aus, auch auf einen Wandel von Parlamenten als Institutionen, auch auf der symbolischen Ebene? Was bedeutet das eigentlich? Das sind sozusagen andere Dimensionen, die man im Blick behalten muss und die damit auch zusammenhängen können mit dem quantitativen Anteil, aber nicht notwendigerweise müssen. Und die letzte Aspekt, der natürlich dabei auch immer kritisch diskutiert wird, Frauen sind eben ja nicht eine soziale Großgruppe, sondern wir sind natürlich sehr verschieden. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Milieus, wir haben unterschiedliche ethnische Herkunft, wir haben unterschiedliche Klassenherkunft etc. Also die Frage dessen, was wir als Intersektionalität bezeichnen, also die Verschränkung Frau plus irgendwas anderes und wie kommt das eigentlich zum Tragen? Das wird auch sagen, so ein bisschen polemisch manchmal dann eben auch angeführt, ja, brauchen wir dann auch eine Quote für Muslime, brauchen wir jetzt sozusagen eine Quote für Schwule, brauchen wir und Lesben, brauchen wir für alle möglichen sozialen Gruppen eben eine Quote. das wird er immer noch dagegen argumentieren, aber der Punkt ist natürlich durchaus auch die Frage Verschränkung Geschlecht mit anderen Kriterien. So, an dieser Stelle mache ich dann sozusagen einfach einen Schlusspunkt und hoffe jedenfalls, dass es ganz hilfreich gewesen ist, auch für die nachfolgende Diskussion mal. Also in Frankreich jedenfalls hat es viel bewirkt an Wandel, ist aber nach wie vor auch in Teilen immer auch noch umstritten, auch teils im Hinblick auf die bestimmte Verfassungsinterpretation umstritten. Und es hat immer auch sozusagen eine förderliche Kultur in der Gesellschaft und auch in den Parteien bedurft, um die Quote dann auch sozusagen voll ausschöpfen zu können. Dankeschön.